Es gibt ja nichts Schlimmeres, als am Tisch zu sitzen und dann sind zwei Menschen vegan und der ganze Tisch weiß, dass die vegan sind, weil sie allen sagen müssen, dass sie vegan sind. Und das ist so dieses Zeigefinger, dieser Dogmatismus. Mach es gerne, aber ohne Zeigefinger. Jeder muss für sich selber entscheiden. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so meine Theorie. Ich mache ein Buffet und jeder kann sich nehmen, was er will. Und wenn es funktioniert, dass du vegan bist, super. Wenn du einmal die Woche ein Steak essen willst, deine Sache. So, dass ich quasi einfach nur ein zugängliches Buffet mache und jeder guckt halt, was für sich selber passt. Und das ist auch immer so ein bisschen meine These. Du musst rausfinden, wie du dich am besten fühlst. Weil ich weiß, was ich essen muss, um morgens mit Energie aufzuwachen. Aber keine Ahnung, ob du vielleicht was anderes brauchst oder brauchst du vielleicht rotes Fleisch einmal die Woche oder nicht. Ich brauch's nicht, aber das muss jeder für sich selber herausfinden.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wunderbar Together, in der es heute ums Essen geht. Und zwar um richtig, richtig gutes und gesundes Essen. Natürlich genau das Erste, woran man denkt, wenn man an American Food denkt, oder? Nein, es geht heute wirklich, wirklich um gesundes Essen. Felix ist zwar, glaube ich, ein Mensch, der einer guten Portion Takeout nicht wirklich abgeneigt ist, aber Felix hat Svenja Ostwald zu Hause besucht. Und Svenja ist so ein kleines bisschen das Gegenstück dazu. Svenja ist nämlich Health Coach, Kochbuchautorin, die Meisterin des Meal Prep und nun ja, irgendwie halt auch Gemüse-Influencerin. Sie lehnt zwar Takeout nicht kategorisch ab, aber mehr dazu im Podcast. Svenja ist nicht unbedingt ein Fan des Begriffs Influencerin, aber dass sie jede Menge Grünzeug und Gemüse zu Köstlichkeiten verarbeiten kann, wird einem spätestens dann klar, wenn man sich auf ihrem Instagram-Kanal umschaut. Da folgen ihr jede Menge Leute und holen sich Tipps von ihr, wie man sich gesünder ernähren kann, wie man das Thema Kochen und Ernährung so im Allgemeinen smarter angehen kann und wie man das Ganze auch noch in einem eher hektischen Alltag unterbringen kann. Über all diese Themen hat Svenja gerade ein Kochbuch geschrieben. Es heißt Meal Prep with Me. Und trust us, ich glaube, das können wir sagen, darin ist Svenja wirklich eine absolute Koryphäe. Svenja war so nett, uns 5 Exemplare ihres Kochbuchs mitzubringen, die ihr gewinnen könnt. Wie das geht, das erfahrt ihr auf unserem Instagram-Kanal @wunderbartogetherpodcast. Jetzt aber erstmal viel Spaß in diesem wirklich sehr, sehr lehrreichen und interessanten Gespräch mit der wunderbaren Svenja Ostwald. Let's go!
Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Svenja Ostwald.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, also ich danke dir für die Einladung. Du sitzt in deinem riesigen Wohnzimmer. Mit Blick eigentlich wohin?
Mit Blick downtown auf den Stuyvesant Park. Und trinken Sprudelwasser.
Sprudelwasser, könnte ich das
sagen? Wie es sich gehört.
Spitzelt am Mikrofon, herrlich. Stuyvesant Park ist Lower East Side Manhattan.
Ja, genau. Ist gerade so Borderline, glaube ich. Ja.
Hier wohnt man nicht einfach so in irgendeinem Häuschen, sondern was war dieses riesige Haus früher, in dem ihr wohnt?
Dieses riesige Haus war ein Krankenhaus 1900. Und die Geschichte ist total schön, weil alle Babys, die im Jahr 1900 geboren wurden, aus Manhattan, sind quasi in meinem Wohnzimmer geboren.
Das war der Kreißsaal hier.
Ich weiß jetzt nicht, ob es der Kreißsaal war, aber es gibt es gibt so einen Hinterhof und dann haben die mir irgendwann gezeigt, wo dann die Pferdekutschen reingegangen sind als Krankenwagen.
Also das ist good energy.
Wirklich ein ganz historisches Gebäude. Ich finde es auch sehr cool. Ja.
Ach, herrlich. Weißt du, es ist auch der erste Podcast, den wir aufnahmen seit der Wahl. Und ich finde, wir brauchen good energy.
Good vibes only.
Alles, was ich von dir bisher bekomme, ist super energy. Also danke, dass du uns nach Hause holst.
Ja.
Was müssen wir noch wissen über dein Zuhause hier? Ich gucke nicht nur auf dich, sondern auch auf David Bowie.
Auf David Bowie, genau.
Riesiges Foto hinter dir an der Wand. Der eine Kaugummiblase gerade zerplatzen lässt. Oder ist es ein Gemälde?
Ist gemalt. In der Tat ist gemalt, ja. Sehr faszinierend. Mhm.
Und von wem?
Jetzt hast du mich eiskalt erwischt. Ich weiß es nicht, aber es ist in der Tat, mein Mann hat es in Hamburg entdeckt.
Okay. Mit einem blauen und einem grünen Auge.
Ja, hatte er wirklich.
Hatte er wirklich?
Hatte er wirklich. Ist das nicht verrückt?
Wow. Und er hat ja auch gar nicht so weit von hier
Das weiß
gelebt.
Ich jetzt nicht so genau, aber auf jeden Fall mochten wir die Kunst
da,
gerne.
Dann gucke ich noch auf ein paar beim Abendessen, auch ein großes Gemälde, oder beim Cocktails trinken.
Ja, das kann dein nächster Podcast-Gast sein, das ist die Jule Weibel.
Oh!
Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ich folge ihr auf Instagram.
Genau, und sie hat dieses Bild gemalt und die Geschichte ist sehr, sehr schön, weil wir aus Stuttgart kommen. und unseren 90. Geburtstag diesen Sommer gefeiert haben. Also ich meinen 40., mein Mann seinen 50. Und so haben wir fast 10 Jahre, nachdem wir ausgewandert sind, eben unsere Geburtstage wieder in Stuttgart gefeiert. Und die Freunde haben sich ein sehr, sehr schönes Geschenk ausgedacht. Die wollten uns Kunst schenken. Und wir haben wirklich Rotz und Wasser geschwitzt, weil wir gesagt haben, so, Kunst ist ja sehr, sehr gefährlich. Man kriegst ein Bild, was dir dann nicht gefällt. Und so haben wir die Luft angehalten und irgendwann schrieb Jule mir, also du kriegst jetzt heute deine Lieferung. Ich dachte so, oh, das war wirklich alles, was ich gehofft hatte, war, dass sie das Bild für mich malt. Oh. Und dann kam dieses Bild und jedes kleine Symbol steht nämlich für Freunde von uns.
Oh wow, und okay, da liegen im hinter sehr, dem sehr Paar cool. Im Regal, ja, genau. Sonnenbrille, ein M&M-Männchen und so weiter, Schaukelpferd.
Ja, und es steht jedes Symbol steht für Freunde oder für eben die einzelnen Personen. Und vorne auf dem Bild sind quasi mein Mann und ich, wie wir freitags unseren Stammtisch machen. Und mein Mann war ein bisschen beleidigt, weil er nicht zu sehen ist. Aber Jule, das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch nicht.
Hinter Lilien, ne?
Genau, aber Jule malt keine Männer. Das finde ich natürlich aus der Sicht dieser Woche extrem gut.
Hey.
Ja, also sie malt quasi keine Männer, sondern nur Frauen. Also
ist aber mit einem relativ berühmten Mann verwandt,
Female
oder?
Empowerment. Stimmt das? Ganz genau, ja, das ist ihr Bruder.
Mhm. Ihr Bruder ist?
Crow, ja.
Crow, ja. Okay. Ja. Also Jule, falls du hier zuhörst, du bist dran.
Ich connecte euch sehr, sehr gerne, wir sind mittlerweile auch befreundet.
Die deutsche Malerin in New York.
Ja, großartig. Sehr cool, wirklich. Und ich finde sie sehr talentiert und ich liebe ihre Kunst.
Super. Jetzt aber zur deutschen, ja, wie nennst du dich denn eigentlich?
Ich weiß es auch nicht. Also ich würde mich selber immer als Health Coach bezeichnen. Ich finde Influencer ist ein furchtbarer Name. Vielleicht bin ich Kochbuchautorin, vielleicht bin ich auch einfach irgendwie von allem ein bisschen, ich weiß es nicht.
Warum findest du Influencer furchtbar?
Ich finde, das hat einen sehr negativen Touch. Es hat sowas, dümmlich ist jetzt sehr, sehr oberflächlich, das zu sagen, aber für mich hat das sowas, ich fühle mich nicht als Influencerin. Vielleicht bin ich Gemüse-Influencerin.
Ich finde Gemüse-Influencer super.
Veggie-Fluencer oder sowas, ja.
Was hast du bisher gegessen heute?
Also
oder
heute,
zu dir genommen?
Ja, zu mir genommen habe ich heute in der Tat einen grünen Saft. Ich trinke jeden Morgen immer grünen Saft, Selleriesaft. Mit noch ein bisschen was anderem drin, den habe ich getrunken. Dann habe ich einen Proteinshake getrunken, weil ab 40 muss man ein bisschen mehr Protein zu sich nehmen.
Was ist da? Was heißt Proteinshake mit Pulver?
Also wirklich so Proteinpulver, noch ein bisschen Obst, Spinat dran, Mango, Spinat, Mandelmilch. Und dann habe ich, bevor du gekommen bist, noch schnell ein bisschen Müsli gegessen, weil normalerweise wäre es jetzt demnächst Mittagsessenszeit, aber das war jetzt alles natürlich spontan.
Seit Jahren jage ich gutes Müsli in New York. Ja. Was empfiehlst du?
In der Tat wahrscheinlich selber machen. Es gibt eine Marke, die heißt Purely Elizabeth. Die finde ich ganz gut.
Purely Elizabeth, wenn ihr zuhört, auf geht's. wow, okay, was ist in deinem Kühlschrank? Kannst du das kurz beschreiben? Oder ist der so voll, dass das länger dauern wird?
Nein, das geht relativ schnell. Also in meinem Kühlschrank ist immer ein großer Britta-Wasserfilter, gefiltertes Wasser. Und wie wir es gerade schon davon hatten, das Sprudelwasser entsteht hier natürlich auch per Hand. Ansonsten habe ich immer Mandelmilch da, immer noch Kuhmilch für meine Mädels. Wir haben immer Eier da, ein paar vorbereitete Säfte, Shots, Salate, Salatsoßen.
Du alle selber gemacht hast?
Ja, die ich selber gemacht habe, aber natürlich auch so Sachen wie Ketchup gehört natürlich auch dazu. Ja, was würde ich sagen, ist so grob in meinem Kühlschrank immer vorhanden.
Was ich wirklich beachtlich finde in deiner Wohnung, neben den sehr hohen Decken dieses Kreissaals, ist diese Küche, weil viele New Yorker vernachlässigen ihre Küche, wir gehören da auch dazu, die ist für uns mehr so eine Station für Essen, was wir halt irgendwo her mitbringen.
Ja.
Diese Küche ist Zentrum, das sieht man sofort, die ist groß, die wird benutzt, da ist viel Instrumentarium drin.
Also Leben drin, ja.
Ja, du stehst da jeden Tag.
Ich verbringe jeden Tag Stunden da drin und was ich sehr schön finde, ist, dass sie eben offen ist. Das heißt, gerade wenn ich sonntags Meal Prep mache, dann spielen meine Mädels hier nebenbei oder kloppen sich auch gerne mal. Und es ist irgendwie so, es hat alles so ein Zentrum und das finde ich sehr schön. Es ist wie die WG-Partys waren immer die besten in der Küche eigentlich.
Erzähl mal mir, dem Nicht-Meal-Prepper, was Meal Prep heißt.
Meal Prep ist im Prinzip also meine Oma hätte wahrscheinlich damals gesagt, vorkochen und in Tupper-Schüsseln.
Auf Schwäbisch hätte sie das
einpacken.
Vorkoche.
Genau. Und aus heutiger Sicht heißt es eben Meal Prep. Und die Idee ist so ein bisschen entstanden, mein Mann geht jeden Tag ins Büro und kauft sich dann mittags da irgendwas zu essen. Es gibt ja nicht so richtig Kantinen, wie wir sie aus Deutschland kennen. Und irgendwann habe ich zu ihm gesagt, was zahlst du eigentlich dafür? Und hat er gesagt, so, naja, jeden Mittag halt irgendwie so, keine Ahnung, $20 oder so, $30 für irgendwie so einen Salat. Da habe ich gesagt, wie bitte? Und Ich habe 10 Jahre in Stuttgart gelebt, deswegen ein halb schwäbisches Herz. Ich sage, das geht nicht, das ist viel zu viel. Ich mache das jetzt. Jetzt muss man mal bedenken, dass morgens zwischen 7 und 8 bei uns hier die Welt teilweise untergeht. Alles muss schnell gehen.
Ihr habt 2 Kids.
Genau, 2 Kids. Wir müssen um 8 eigentlich aus dem Haus rennen. Sodass ich irgendwann gesagt habe, ich bereite das einfach so sonntags ein bisschen vor und dann geht es morgens schneller. Das heißt, sonntags bereite ich Frühstück für ihn vor, das kann er mitnehmen, Mittagessen, entweder ein Salat oder irgendwas, ein paar Snacks, sodass er jeden Tag nicht $30 für schäbiges Essen ausgibt, sich gesünder ernährt und alle glücklich sind.
Okay, und wie findet er das?
Ja, also ich glaube, es ist immer so teils, teils. Ich packe ihm natürlich auch immer so Gemüse ein ja, und das finde ich natürlich nur so mittelgut. Aber andererseits, natürlich ernährt er sich dadurch viel, viel gesünder. Ja. Es ist natürlich praktisch für ihn und ich glaube, er findet es ganz gut. Ich weiß nicht, ob er das so zugeben würde. Er schimpft auch manchmal.
Wo ist denn eigentlich eure Heimat für deinen Mann und vor allem für dich?
Ja, also meine Heimat ist Wiesbaden. Ich bin in Wiesbaden geboren.
Okay.
Und bin ich nach dem Abitur nach Stuttgart gezogen und habe dort lange gelebt, auch studiert und eben meinen Mann auch kennengelernt, der eigentlich aus Würzburg kommt. So dass mittlerweile eigentlich Stuttgart schon fast zu unserer Heimat geworden ist, weil wir so lange dort gelebt haben und natürlich viele Freunde dort haben und genau.
Aber Franke, Hessen und dann
Schwaben. Wow. Ja, genau.
Und sag mal, jetzt, du hast ja dann mehrere Küchen kennengelernt aus Deutschland, das ist ja ganz spannend. Welches Essen aus Deutschland fehlt dir hier am meisten? Oder welches Nahrungsmittel?
Zu Beginn hätte ich definitiv gesagt, das gute Brot. Ich finde, dass das Brot hier nicht das gleiche ist. Es ist eher so löchrig, luftig und so dieses richtig schöne Vollkornbrot hat mir gefehlt. Ich habe jetzt mittlerweile aber wirklich auch auf dem Markt Stände entdeckt, die dieses so richtig leckeres Brot anbieten. Es kostet dann 20 teure, schmerzhafte Dollar für so ein Laib. Aber es hält dann auch wirklich eine Woche. Insofern wird es in der Tat fast ein bisschen weniger, was mir sozusagen fehlt. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass mir jetzt die Spätzle fehlen oder Sauerkraut.
Spargel.
Weißer Spargel ist ein bisschen schade. Ja, in der
Tat. Brot war jahrelang das große Lament. Also auch als wir hier hingezogen sind, 2012, die ersten Jahre, Brot, egal mit wem man gesprochen hat. Dann gab es deutsche Bäcker, die hierher kamen, die versucht haben, so, die haben das Startup genannt, letztendlich war es eine Bäckerei, die haben gesagt, wir kriegen das irgendwie hin. Das große Problem war, glaube ich, immer das Mehl und dann die Verbindung mit dem Mehl und Wasser. Importversuche, Kanada oder zum Teil sogar aus Europa, aber es hat nie funktioniert, wahrscheinlich, weil es einfach auch zu teuer war.
Wahrscheinlich.
Das dauerhaft zu importieren, aber irgendwie haben in den letzten Jahren die Locals hier aufgeholt.
Es gibt viel mehr Bäckereien aus. Es gibt auch einen ganz tollen Bäcker, die machen so richtig die klassischen Brezeln.
Ach komm.
Ja, Runner in Stone heißt der.
Runner in Stone.
Kommt aus Brooklyn.
Weil das ist das, was mir noch fehlt. Genau, also Laugenteig.
Die haben richtig gute Brezeln. Also die kommen sehr nah ran. Ja.
Okay, muss ich sofort heute Nachmittag.
Ich würde jetzt lügen. Ich glaube, es ist sogar ein Deutscher, der das macht, aber ich bin mir sicher.
Runner in Stone aus Brooklyn. Wow, wirklich jetzt? Gute Brezen in
richtig
Amerika?
Richtig gute Brezel, ja.
Weil ich meine, die Brezen, die sie hier als Brezen verkaufen, sind keine Brezen.
Das kannst du nicht vergleichen, aber das ist eine richtig gute deutsche Brezel. Kostet wahrscheinlich, ich habe es jetzt vergessen, das letzte Mal vor Jahren gekauft, aber.
Und natürlich großes Thema auch immer die Gummibärchen, weil es gibt ja hier auch Haribo, schmeckt ganz aber ganz schlimm. Anders. Ja. Mhm. Inzwischen hat Haribo hier eine eigene Fabrik aufgemacht.
Das
großes
sieht man
Thema.
Auch.
Ja. Für uns immer noch, also wir lassen da immer noch importieren.
Ja, ist auch wirklich erschreckend, wenn man die Haribo Goldbeeren hier sieht, wie künstlich grün die sind, alle Farben, da wird es irgendwie ganz anders. Also deswegen, lieber die good old Deutschen.
Life is full of opportunities. Miles & More, Europe's leading loyalty program, rewards you with miles on flights, travel, and in your everyday life. With a Miles & More credit card, you'll earn award miles every time you use your card. Get your card now and see the world. Terms apply. Visit milesandmore.com/creditcard to learn more. For members in the US, the Miles & More World Elite MasterCard offers you exclusive benefits, which make your Miles & More world even more valuable and diverse. Apply now, and for a limited time, you earn 80,000 award miles as a welcome bonus after qualifying account activity. That's enough for a Star Alliance Premium Economy round trip to Europe. As an exclusive benefit, you receive a companion ticket after each account anniversary. Get your card now and see the world. Visit milesandmore.com/creditcards to learn more.
Also wie Süßigkeiten hier verarbeitet werden, ist sowieso ein interessantes Thema. Mhm. Wir kommen gerade aus dem Zuckerrausch, der dann immer sich ja. umdreht in einen kompletten Cold Turkey, ja. der da heißt Halloween, uh-huh. wo in meiner Neighborhood auch auf der Upper West Side wirklich eimerweise Candy, ja. also klein gepackte ja. Snickers, ja. Lutscher, Bonbons ja. und auch oft ganze Packungen an Keksen auf die Kinder ja. quasi draufgekippt werden. Die versuchen ja. das irgendwie einzufangen, ja. rennen dann mit riesigen Säcken durch ja. die Neighborhood.
Ja.
Und es ist zwar die Frage immer Trick or Treat, aber die wird immer nur einseitig beantwortet. Wie machst du denn das? Du bist ja jemand, der extrem Wert, der sein Berufs- und mhm. Privatleben damit verbringt, dass ja. Menschen irgendwie Vernünftiges, Gutes, Gesundes zu sich nehmen.
Ja.
Was machst du, wenn deine Kinder zugeschüttet werden mit Süßigkeiten? Wie gehst du damit um?
Es ist dramatisch. Es ist wirklich der absolute Lieblingstag von meinen Mädels. Die fiebern darauf hin und wir nehmen, weil du es gerade gesagt hast, Säcke. Sie nehmen mittlerweile ihre Kissenbezüge mit zum Sammeln. Wir haben vor Jahren mal mit kleinen Eimerchen begonnen. Mittlerweile nehmen wir wirklich
so smart. Die Kinder von ihren Kopfkissen vom Bett werden abgezogen.
Die werden abgezogen und, dann raus. Und mitgenommen.
Cool. Wahrscheinlich noch auf so einer Holzstange oder
ja, das ist echt, die tragen es auch wirklich irgendwann über der Schulter, weil es absolut absurd ist, die Menge. In der Tat. Also es ist einfach so, dass also der eine Tag, der stört mich jetzt am Ende nicht. Ich meine, wir gehen da Trick or Treaten. Natürlich landet da auch mal der zweite Lolli noch im Mund. Und das ist dann auch okay. Ich finde das dann auch nicht dramatisch. Ich meine, es soll ja auch
zweite?
Spaß machen.
Ich glaube, bei uns waren es irgendwie 15 am Ende. Also es ist ja harmlos.
Ja, okay.
Nimmst du denen dann was weg?
Nee, also pass auf. Und das bei uns ist immer so der Halloween-Tag. Ich meine, ich sage denen dann einfach so, hey, jetzt mach mal langsam und kriegst gleich Bauchweh. Und
das bringt ja nichts.
Genau. Ja, wobei, es ist definitiv, glaube ich, dass sie schon echt ein sehr, sehr gutes Bewusstsein haben. Okay. Und zum Beispiel ist es mittlerweile auch so, dass ich ihnen immer sage, dass alles,
wow.
was künstlich rot gefärbt ist, Twizzlers, Skittles, wie sie alle heißen, sehr, sehr krank machen durch dieses Red Dye, Red 40.
Das wissen sie. Das glauben sie dir auch.
Das glauben sie mir auch. Und das ist auch wirklich so, die sind noch in dem Alter, wo ich denen sage, das ist ganz, ganz schlimm krank macht. Und das glauben die und dann finden die es auch schlimm. Dann sagen sie, guck mal, das Kind ist jetzt Skittles. Dann sage ich, ja Mensch.
Das geht ja gar nicht.
Das geht gar nicht. Genau, also das heißt, das ist schon so ein anderes, so ein Bewusstsein vorhanden. Und wir haben es jetzt so gemacht, dass wir den kompletten Candyberg durchgegangen sind und alles, was Red 40 drin hatte, haben wir schon mal per se aussortiert und haben gesagt, okay, das macht uns krank, das wollen wir gar nicht. Und alles andere haben wir dann in kleine Häufchen sortiert. Sie durften sich dann 5 aussuchen und alles andere habe ich ihnen sozusagen abgekauft. Und wir haben dann eben für vier Candy-Stückchen gab es $1. Und wir sind dann am Samstag hier zu Barnes & Nobles gegangen und dann durften sie sich was dafür aussuchen. Und es war, man muss sagen, überraschend, okay, ich hatte schon wirklich Angst gehabt, dass es mein finanzieller Ruin ist, aber wir haben am Ende für $30 was eingekauft. Also es war jetzt, und super. Mir persönlich war es jeden Cent wert, weil ich dachte, lieber zahle ich $30, als dass die alles aufessen.
Candy-Kapitalismus.
Das nennt sich die Switch-Witch. Ja.
Switch-Witch.
Wir haben ja hier in Amerika für alles einen Namen und das ist die Switch-Witch.
Großartig.
Ja.
Jetzt zu deinem Leben hier. Warum seid ihr eigentlich hier? Ihr seid ja, wie du gerade gesagt hast, Würzburger, Wiesbadenerin.
Genau.
Was hat euch hier nach New York geführt?
Wir waren beide in der Mode tätig bei Hugo Boss und im Design. Und mein Mann hat damals ein Jobangebot gehabt. Wir waren damals noch nicht verheiratet und standen natürlich so ein bisschen vor der Frage, was machen wir jetzt? Irgendwie Unverheiratete, geht er vor, gehe ich mit? Keine Ahnung. Und dann irgendwie haben wir relativ schnell, als es dann alles fix wurde, hat er gesagt, okay, komm, wir machen das zusammen als Abenteuer. Wir kündigen beide unseren Job. Er natürlich mit Aussicht auf was Neues, ich erstmal ins Blaue. Aber wir machen das jetzt, wir gehen jetzt einfach mal one way für 3 Jahre nach New York und gucken, was passiert. Und aus diesen 3 Jahren sind mittlerweile 9 Jahre geworden und es ist irgendwie ziemlich viel passiert. Und jetzt sind wir eben noch hier. Also es ist, ich glaube, dass wir dann rübergekommen sind und ich zu Beginn schon noch versucht hatte, einen Job in der Mode auch zu finden. Ich hatte aber keine Arbeitsgenehmigung. Das sind natürlich diese erschwerten Faktoren. Bis ich die Green Card hatte, war ich dann schwanger und dann war auch für uns klar, dass wir nicht 2 Menschen in der Mode arbeiten, tätig sein können und sich keiner um die Kinder am Ende kümmert. Also, das heißt, es war einfach so unser Lebenskonstrukt, was ich so ein bisschen angepasst hatte und dann irgendwann, ich wollte mich immer selbstständig machen, mir war es aber auch klar, dass ich mich nicht mit einem geprinteten T-Shirt-Label hier selbstständig machen werde und habe immer zu ihm gesagt, hey, irgendwas kommt auf uns zu und ich habe ein sehr, sehr ich habe so ein Vertrauen in einfach, alles passiert zur richtigen Zeit. Und dann war es 2020, Pandemie, alle waren angekotzt, alle unglücklich zu Hause. Und ich habe gesagt, ich glaube, ich möchte Menschen helfen, sich gesünder zu ernähren. Und ich glaube, da ist echt Bedarf, weil einfach viele zugenommen haben, viele Mütter sich selber komplett aus den Augen verloren haben. Und da habe ich gesagt, so, ich glaube, ich würde gerne inspirieren. Und dann habe ich im Jahr 2020 im August meinen Instagram-Kanal gestartet und habe damals noch gedacht, wer startet denn 2020 einen Instagram-Kanal? Das ist doch irgendwie sowas von viel zu spät. Irgendwie der Zug ist doch schon mehrfach abgefahren. Und wie sie aber herausgestellt hat, eben nicht. Und was mich sehr, sehr überrascht hat, ist, dass wirklich auch der Altersdurchschnitt von meinem Account ist irgendwas zwischen 35 und 70 wahrscheinlich. Das meiste sind Frauen und ich liebe es so sehr, das Feedback zu bekommen. Einfach so viele schreiben so, hey, endlich, ich fühle mich wieder besser. Jahrelang wollte ich immer die 10 Kilo abnehmen und jetzt habe ich sie endlich abgenommen und ich fühle mich wieder besser und ich habe wieder mehr Energie und das ist wirklich sehr, sehr bereichernd.
Wow. Mhm. Was war denn dein erster Post?
Mein erster Post war, glaube ich, erstmal so, hi, das bin ich. Ich bin Health Coach, weil du eben gefragt hattest, was ich bin. Ich bin Health Coach und ich würde gerne euch mitnehmen und inspirieren. Ich glaube, das war so ein bisschen der erste Post.
Aber den, ja, dann noch keiner.
Den, genau, den haben irgendwie 10 Leute gesehen oder vielleicht waren es auch 20, genau, Family and Friends. Und ja. Genau, und dann habe ich eben ein Detox-Programm entwickelt, was mein Mann und ich selber während der Pandemie dann gemacht hatten.
Okay.
Und was wirklich 21 Tage eine Ernährungsumstellung ist, Smoothies trinken, Gluten weglassen, Zucker weglassen, Alkohol weglassen. Und das haben wir getestet und es hat uns so gut getan, dass ich gesagt habe, irgendwie würde ich das gerne in die Menschheit rausbringen und habe das dann eben im September 2020 als E-Book auf meiner Website verkauft.
Okay, das war dein erstes Angebot nach an alle da draußen.
Das war mein erstes Angebot an alle da draußen und wir hatten damals hier so ein Shakes Thema gemacht, das war mir so $200 pro Person, das war ekelhaft und ich habe gesagt, das Konzept ist richtig gut, ich stelle das um und verkaufe einfach nur Rezepte, weil die Proteinshakes kann man sich ja selber kaufen und dann kostet es eben statt $400 irgendwie $40 und es ist ein E-Book, du hast es auf deinem Handy und du kannst es benutzen und es war dann wirklich, ja, war dann wie so, ich will nicht sagen Selbstläufer, natürlich steckt da auch Arbeit dahinter. Aber irgendwie war dann alle, die es gemacht haben, haben dann irgendwie so ein bisschen so einen Domino-Effekt jemand anderen mitgenommen und weil es einfach wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Ich glaube, es gab kaum jemanden, der nicht in der Pandemie zugenommen hatte und gesagt hat, so auch über die 2 bis 10 Kilo würde ich jetzt gerne wieder loswerden und mich besser fühlen.
Und was war ein Moment, wo du dann wusstest, ja, ich kann mich wirklich selbstständig machen, damit Lebensunterhalt verdienen?
Das ist schwer zu sagen, weil natürlich der Lebensunterhalt von meinem Mann natürlich gestemmt wird, also das meiste. Aber es ist definitiv mehr und mehr, dass ich dazu beitragen kann, was mich natürlich auch sehr freut, als selbstständige Frau den Job zu kündigen und sich dann nur den Händen des Mannes zu begeben, war jetzt auch nicht gerade mein Lieblingsmoment.
Ja. Hast du ja jahrelang
genau, gemacht, 2015 habe ich quasi meinen Job gekündigt und habe gesagt, okay, bitte ernähre mich. Nachdem ich jahrelang gearbeitet habe, war das natürlich so Ego-Knacks. Aber alles zu seiner Zeit, also insofern, ja.
Und das heißt, dein Mann arbeitet jetzt wo?
Der arbeitet in der Mode bei Michael Kors.
Okay.
Die haben ihn damals engagiert, um die Männermode sozusagen zu etablieren. Michael Kors kennt ja jeder für die Handtaschen und für die...
Ich sehe einen zukünftigen Podcast-Gast.
Oh, auf jeden Fall, da würde sich freuen, ja.
Eines der schwierigsten Themen, finde ich.
Absolut,
überhaupt.
Ja, sehr. Und seine Leidenschaft, jahrelang bei Boss gewesen und ja, viel Erfahrung.
Super cool. Okay, wir machen mal
Männermode-Workshop
mit deinem Mann. Der heißt wie?
Marcel.
Marcel, alles klar. Marcel, falls du zuhörst, dann musst du schon mal Bescheid weiß. Was bedeutet Moai? Also du hast ja auf deinem Instagram-Account, geben wir auch mal einen Shoutout, heißt wie?
Mein Vor- und Nachname ist Svenja Ostwald, der hieß aber zu Beginn Moai. Und die Geschichte zu Moai ist sehr, sehr schön. Und zwar gibt es Blue Zones auf der Welt. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Blue Zones, erklär das bitte für alle, die das noch nie gehört haben.
Genau, also es gibt im Prinzip 5 Zonen auf der Welt, in denen die Menschen extrem alt werden. Also wir sprechen nicht nur von 100, sondern teilweise irgendwie 110, 117 Jahre alt. Und die heißen Blue Zones, weil in den Jahr 2000 wurde angefangen, das zu erforschen. Und dann haben die wirklich blaue Pins auf die Weltkarte gepinnt. Und dann hat sich herausgestellt, dass es wirklich 5 Zonen gibt, die einfach, wo die Dichte extrem groß ist. Das ist einmal in Japan, einmal in Italien, Griechenland, in Amerika, Costa Rica. Und es gibt zum Beispiel in Griechenland sind es die Männer, die extrem alt werden, in Japan sind es die Frauen. Und das wurde dann erforscht. Und das sind die sogenannten Blue Zones. Es gibt auch eine Doku auf Netflix dazu. Wahnsinnig faszinierend. Und als ich zum ersten Mal von Dan Büttner gehört habe, der diese Forschung angetrieben hat, fand ich das wahnsinnig faszinierend und habe halt sehr, sehr viel dazu gelesen. Und der Grund, warum Menschen so alt werden, ist natürlich das gesunde Essen. Aber es spielen eben noch andere Faktoren eine Rolle, unter anderem eben auch der Community-Faktor. Und in Japan, auf Okinawa, werden die Menschen besonders alt, weil die in sogenannten Moais sind. Und zwar sind es Communities, in denen, da werden die quasi reingeschmissen, ich sage jetzt mal, wenn sie geboren werden. Und dann werden die zusammen alt, geben sich Ratschläge, leihen sich Geld, sind füreinander da. Das heißt, da ist nie einer allein. Und dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses Füreinander-Dasein, das fand ich so faszinierend, dass ich immer gesagt habe, ich würde eigentlich gerne eine Moai gründen. Und ich hatte in der Tat auch zu Beginn des Jahres 2020, ich habe mir hier auch Locations schon angeschaut, weil ich so ein bisschen die Idee hatte, ich will eigentlich einen Raum mieten. Zum Glück nicht gemacht, wenn man die Pandemie dann kam. Und deswegen hatte ich die Idee, dass dann eben mein Instagram-Kanal eine digitale Community ist. Und zu diesem Detox-Programm gibt es eben auch bis heute eine WhatsApp-Gruppe. Mittlerweile sind es 2 Gruppen oder 3, in denen Frauen sich gegenseitig motivieren, anfeuern und mitnehmen bei dem Detox-Programm. Weil es ist ja irgendwie alles, ist ja die Vorstellung, dass du alleine dein Smoothie morgens trinkst, während alle um dich rum die Brezel essen, macht keinen Spaß. Aber wenn du dein Smoothie trinkst und weißt, dass in der einen Gruppe sind über 1000 Frauen, dass ein paar von denen auch gerade ihren Smoothie trinken, dann gibt es dir so ein bestärkendes Gefühl, dass es gleich viel mehr Spaß macht. Und das ist der Name Moai eben.
Verstehe, wow. Blue Zones, ja, super spannendes Thema. Ich habe gerade auch was dazu gelesen, weil ich auch eine Show moderiert habe zum Thema Longevity. Und es gibt jetzt auch sozusagen Kritik an den Blue Zones, vor allem übrigens auch an der amerikanischen Blue Zone, weil gesagt hat, das kann eigentlich nicht sein, dass in diesem Land jemand so alt wird, indem die Lebenserwartung zurückgeht.
Ja.
Und es kam dann auch raus, ja, die amerikanische Blue Zone ist vielleicht ein bisschen eher mehr Marketing als jetzt Tatsache. Und es wurde auch schon jetzt gesagt, dass du hast gesagt, 2000 ging diese Forschung los, dass in der nächsten, also in unserer Generation, die Lebenserwartung auch in diesen Blue Zones wieder zurückgeht, wegen natürlichen, also der Climate Change, aber auch Naturverschmutzung, also den Umweltfaktoren dort.
Absolut.
Und vielleicht auch der Ernährung. Also, weil die Menschen eben nicht mehr in der Moai oder nicht mehr so gesund leben wie ihre Elterngeneration.
Ja.
Was total sad ist.
Also, ist total,
wenn man sich das überlegt, Okinawa, Kreta und so weiter, das sind ja alles Orte, wo eigentlich sich wenig verändert.
Die Tradition.
Ja, ja. Und dass es trotzdem so ist.
Das sieht man in der Doku, zeigen sie das auch in der letzten Folge, dass eben in auf Costa Rica, wo die ja wirklich noch die Mais-Tortillas mit der Hand zu Beginn der Doku machen, wird dann auch gezeigt, dass dann natürlich auch Burger King, Dunkin' Donut, McDonald's alle Einzug bekommen haben und in der Tat die Lebenserwartung dementsprechend zurückgegangen ist.
Ja, crazy. Aber total entspannt, dass du das danach geformt hast. Haust du dir manchmal echt Junkfood rein? Also passiert euch das?
Also
Chick-fil-A oder
Mein Mann sagt immer, dein Ungesund ist immer noch das Gesund von den meisten anderen. Es gibt natürlich auch Momente, wir waren im Sommer, jetzt fahre ich für mein Buch ein bisschen auf Tour und dann hatten wir eine Buchvorlesung und dann war es irgendwie 21:30, meine Mädels im Auto Hunger. Und wir sind quasi von der Buchvorstellung zu McDonald's gefahren.
An welchem Ort? Hier oder in
Deutschland? Das war in Deutschland, in der Nähe von Düsseldorf. Und ich musste selber über mich lachen, aber auch die Momente gibt's natürlich und das gehört zum Leben dazu. Und natürlich poste ich das nicht gleich auf Instagram und sage, hey, jetzt bin ich bei McDonald's und esse dann da meine Pommes. Dennoch passiert das. Und ich muss aber ehrlich gestehen, dass es, je mehr man weiß, je mehr Wissen man hat, desto weniger macht es eigentlich auch Spaß, ja. Also weil einfach dann zu wissen, dass die Pommes wahrscheinlich genmodifiziert sind und einfach irgendwie, ach ja. Aber es gibt die Momente, in denen gibt es in der Tat keine andere Option und dann muss es auch mal Junkfood geben. Und ich habe versucht trotzdem in so einem Moment immer auch, jetzt würde ich auch bei McDonald's keinen Salat essen, aber ich versuche dann weiß jetzt auch nicht, wo der da wieder herkommt.
Verstehe, einfach aus Unklarheit.
Ja, ich weiß gerne, wo es herkommt. Aber gut, McDonald's ist jetzt auch ein schlechtes Beispiel. Aber
Ja. Aber es ist lustig, die Vorstellung, dass ich zu einer Lesung gehe mit dir, wo du dein Buch, wie heißt?
Feel Good with Food.
Feel Good with Food vorstellst und fahr danach nach Hause und fahr bei McDonald's und meine Moment sie mal.
Ja. Es war
ist
wirklich,
das Svenja?
Es war
mit
absurd.
Ihren Kindern?
Aber es war der Moment, wo einfach zu spät, die Mädels hatten Hunger und hat jeder sein Happy Meal bekommen. Ja. Und
ich verstehe. Aber es
muss auch sein. Und
die Frage, die sich schon von vielleicht für manche, die zuhören, auch stellt, ist, in den USA als Creator, als Health Coach in einem Land von den USA aus nach Deutschland, ja, vor allem, machst du, glaube ich, ne, diese Inhalte zu vermitteln.
Ja.
Ist das nicht ein bisschen absurd? Wie gehst du damit um?
Ist absurd, wobei, ich glaube, das wirst du auch bestätigen, New York ist irgendwie nicht Amerika. Also New York ist ja
was
irgendwie...
Was Essen angeht, meinst
du? Was vieles angeht, ja, ist irgendwie so eine Bubble, in der wir hier leben. Und ich glaube in der Tat, dass das restliche Amerika wahrscheinlich echt ein bisschen schauriger ist bei dem Thema. New York ist, finde ich, eigentlich sehr fortgeschritten. Also du kriegst ja wirklich fast an jeder Ecke mittlerweile so einen kleinen Foodtruck, wo du auch einen Smoothie kaufen kannst. Und du hast hier mit den Whole Foods-Märkten die größte Auswahl an gesundem Essen, wie mein Mann sagt. Da ist alles gesund. Das stimmt natürlich auch nicht. Aber dennoch ist hier, glaube ich, viel Inspiration. Wir sind bei vielen Themen natürlich hier Vorreiter. Ich meine, Thema Grünkohl gibt es hier das ganze Jahr, wie jeden Eisbergsalat. In Deutschland gibt es Grünkohl nur von Oktober bis Dezember. Also da kann Deutschland auch eine Scheibe sich von abschneiden.
Aber wo kommt denn der Grünkohl dann her das ganze Jahr?
Der kommt in der Tat hier aus Upstate, New York.
Okay, also das ist
Gewächshaus
nicht,
natürlich, ja. Mhm, aber
weil man sagt ja auch, saisonales Essen ist total
absolut.
Aus der Mode gekommen. Das ist ja eigentlich auch viel gesünder.
Mhm. Ist auch definitiv, aber ich finde, es gibt nur so die grünen Basics. Da kann mir keiner erzählen, dass der Grünkohl den ersten Bodenfrost braucht, weil den kannst du auch das ganze Jahr ernten.
Okay.
Also, aber klar, gebe ich dir recht, natürlich saisonal, regional, großes Thema. Und
wo sind die Deutschen denn besser, was Essen angeht?
Ich glaube in der Tat, dass natürlich hier alles fertig essen dramatischer ist. Also man muss es einfach auch sagen, wir hatten es jetzt eben schon von den roten Giftstoffen. Es sind Dinge in Amerika zugelassen, die in Europa eben nicht zugelassen sind. Gerade das Thema, nehmen wir jetzt mal die Cereals, Fruit Loops, kaufe ich meinen Mädels nicht, aber dennoch enthalten die hier einen künstlichen Farbstoff, der eben wirklich in Verbindung steht mit ADHS, teilweise Krebs. Der ist in Deutschland und Europa nicht erlaubt. Das heißt, ich glaube, dass das Vertrauen in die ganze Branche Ernährung in Deutschland viel größer ist. Und so geht's mir ehrlich gesagt auch. Irgendwie kann man da wenigstens noch den guten alten Marken vertrauen. Und hier ist es ja eher so, keine Ahnung, wo da die Gelder geflossen sind und warum das auf einmal im Essen drin gelandet ist.
Man vertraut hier dann vielleicht eher den kleineren.
In der Tat. Also das war auch wirklich so zu Beginn, dass ich gedacht habe, so, okay, wir sind jetzt hierher gezogen und in Deutschland weißt du irgendwie so, was du kaufen kannst, welche Marken okay sind. Und sich dann so neu zu positionieren, ist sehr schwierig, und so dass ich dann wirklich einfach nur noch alles, was dieses USDA Organic Logo hat, das ist für mich so, okay, dem kann ich wenigstens vertrauen, das ist dann wenigstens zu 95% irgendwie safe, während alles andere ist einfach für mich in der Tat schwer, hier blind zu vertrauen.
Wie begeisterst du den Menschen eigentlich für das Thema Essen? Was würdest du sagen, ist dann Hebel, den du gefunden hast online?
Ich glaube, es ist... Was vielleicht ein Hebel ist, ist, dass ich nie einen Zeigefinger erhebe. Thema, ich gehe auch zu McDonald's mit meinen Mädels. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als am Tisch zu sitzen und dann sind zwei Menschen vegan und der ganze Tisch weiß, dass die vegan sind, weil sie allen sagen müssen, dass sie vegan sind. Und das ist so dieses Zeigefinger, dieser Dogmatismus, das kotzt mich an, es kotzt viele an. Mach es gerne, aber ohne Zeigefinger. Jeder muss für sich selber entscheiden. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so meine Theorie, ich mache ein Buffet und jeder kann sich nehmen, was er will. Und wenn es funktioniert, dass du vegan bist, super. Wenn du einmal die Woche ein Steak essen willst, deine Sache. So, dass ich quasi einfach nur ein so zugängliches Buffet mache und jeder guckt halt, was für sich selber passt. Und das ist auch immer so ein bisschen meine Theorie oder meine These. Du musst rausfinden, wie du dich am besten fühlst. Weil ich weiß, was ich essen muss, um morgens mit Energie aufzumachen. Aber keine Ahnung, ob du vielleicht was anderes brauchst oder brauchst du vielleicht rotes Fleisch einmal die Woche oder nicht. Ich brauche es nicht, aber das muss jeder für sich selber herausfinden.
Lässt du was weg? Also Mittag, Abendessen oder so?
Ich würde nie Mahlzeiten weglassen. Nee, ich versuche jede Nacht quasi 12 Stunden bewusst eine Pause zu machen. Aber jetzt nicht so dieses aggressive 16 Stunden, ich esse jetzt dann nichts, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde es eigentlich eher, eine ausgelassene Mahlzeit ist eine ausgelassene Chance, irgendwie Nährstoffe zu sich genommen
zu haben. Es gibt ja hier auch so, jetzt in Richtung Langlebigkeit, gibt es ja auch diese zwei Strömungen. Die eine ist die Moai, ne? Also man sagt, wir brauchen ein viel besser funktionierendes Sozialwesen und auch sozialen Umgang miteinander. Ja. Und die andere ist aber total techno-basiert. Also das ist Silicon Valley.
Ja.
Ich ziehe mir dauernd mein Blut, ich kriege irgendwelche Infusionen und so. Ich habe einen ganzen Schrank voller Nahrungsmittelpräparate. Gehst du auch in die Richtung? Also misst du vieles von dir oder deiner Family?
Nee, also ich habe in der Tat so einen Ring, der den Schlaf trackt, aber so ein bisschen, weil ich natürlich...
Ja, wie heißt der nochmal?
Aura-Ring, ja, weil ich es einfach faszinierend finde und gerade Thema Schlaf so eine Riesenrolle spielt.
Was misst der dann?
Der misst eben deine Tiefschlafphasen, die Wachphasen, wenn du die hattest.
Anhand der Bewegung deiner Hand?
Der Blut... Der Blutdruck, Puls, genau.
Okay.
Und ich glaube witzigerweise, dass die ganze Technikbranche zu Zeiten von AI... das Echte auch immer wieder sucht. Also eine Freundin von mir war bei einem der Google-Gründer zu Hause und hat für den 2 Wochen lang Gemüse gekocht, weil das einfach auch genau das ist, was gebraucht wird.
Welcher von beiden? Darfst du das sagen?
Oder? Ich darf es nicht sagen, aber es gibt ja nur 2. Ich sag's gleich.
Der eine habe ich gehört, kauft sehr gerne Inseln. Ja, der hat die letzten Jahre immer mehr Inseln gekauft. Jetzt weiß ich gar nicht,
ob er Inseln gekauft hat. Aber einfach nur das als Beispiel, wie wichtig einfach auch back to the roots, also weißt du, das gute Gemüse, weil nur das sie in die Venen reinpumpen, das wird es nicht ersetzen. Und ich glaube, dass gerade zu Zeiten von AI das echte, wahre Leben viel, viel wichtiger wird. Thema Moai, aber auch immer Thema echte Ernährung. So oldschool, das, was unsere Omas noch kannten.
Ein ganz kurzer Hinweis von mir. Wir sind mit Wunderbar Together jetzt auch auf radio.de verfügbar. Radio.de ist eine kleine, feine App, um Podcasts zu hören, Radiosender zu hören. Ja, wir nutzen das selbst auch, Felix, Catalina und ich. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mal reinhört und unseren Podcast weiterempfiehlt. Und ja, viel Spaß damit. Radio.de.
Also was man mit Essen vermitteln kann, sagst du, ist eigentlich... the core human experience und auch fast eine Gegenbewegung zur Technologisierung
eigentlich schon,
unserer Welt.
Ja. Weil Essen ist, you are what you eat, also Essen ist Ernährung, aber Essen ist ja auch Genuss, Essen ist auch Zusammensitzen und ich finde es zum Beispiel total wichtig, als ich groß geworden bin, haben wir jeden Abend zusammen Abend gegessen am Tisch und ich finde, das mache ich mit meinen Mädels auch und mein Mann versucht es meistens auch. Aber dieses abends zusammensitzen, zusammen essen, miteinander über den Tag reden und natürlich können die dann auch irgendwann aufstehen, wenn es ihnen zu lang dauert. Aber einfach so dieses zusammen essen, ich will jetzt nicht sagen, dass wir Essen zelebrieren, aber einfach wirklich so dieses gemeinsame Essen zu haben.
Mhm. Ja. Jetzt hast du ja lustigerweise für deinen Job, für deine Plattform wahnsinnig viel Technologie drin, weil du hast ja auf Instagram alleine 250.000 Menschen, die dir da folgen. Du hast diese WhatsApp-Gruppen, wie hast du gesagt, über 1.000?
Ja, es sind zwei WhatsApp-Gruppen, in einer sind 1.000, das ist auch das Maximum, was in der Gruppe drin sein kann. Und das andere sind, ich glaube, 400 oder 500 oder so.
Ich habe nämlich, wir haben ein paar gemeinsame Bekannte in New York und ich habe heute ein paar Messages geschrieben, habe gesagt, hey, sagt mal Svenja und so. Und die eine hat gesagt, ich weiß nicht, wie Svenja das alles schafft. Hat ihr Tag 48 Stunden?
Da musste ich sehr lachen über die Nachricht.
Ich habe dir die Fragen vorher geschickt, dachte, hey, guck mal drüber. Weil, kannst du uns mal durch deinen Tag, weil du musst ja am laufenden Band auch Content produzieren, du musst dir den ausdenken, du musst den schneiden, du musst den dann auf die Comments reagieren und dann hast du noch diese ganzen WhatsApp-Gruppen. Ja. Wie strukturierst du denn diesen Job in deinen Tag rein?
Also ich glaube, dass in der Tat der Zeitunterschied sehr hilfreich ist bei der Sache. Ich bin ein sehr, sehr effizienter Mensch. Beim Studium hat eine Freundin zu mir gesagt, du bist ein Effektivitätstierchen. Und das bin ich auch. Und ich habe auch einen gewissen Pragmatismus und das muss dann auch nicht immer alles 100% das Beste sein, sondern es kann dann vielleicht auch einfach mal unterwegs noch besser werden. Also mein Tag sieht so aus, dass ich im Prinzip so gegen 5:30, 6 aufwache und dann, ich sage immer, meine Office Hours sind einmal von 6 bis 7, weil dann beantworte ich morgens eben schon mal die ersten E-Mails, Anfragen, dann kümmere ich mich von 7 bis 8 um meine Mädels, bringe die in die Schule, mache Mittagessen.
Dein Mann ist wann weg?
Der geht dann mit uns zusammen meistens auch so um 8 los. Das heißt, von 7 bis 8 muss eben Mittagessen gemacht sein, für ihn und für die Mädels Frühstück. Und dann habe ich, wenn die in der Schule sind, habe ich eben von 8.30 Uhr bis 14.45 Uhr Zeit, alles zu bewältigen, was ich machen will. Also ich kann drehen, schneiden. Wobei schneiden geht auch abends nochmal so auf der Couch. Auf jeden Fall drehen, eben aktiv planen, was steht an, wenn ich eben an einem Buch noch was machen muss, etc. Dann hole ich die Mädels von der Schule ab. Und das Schöne ist dann eben, dass wir dann den Nachmittag zusammen haben. Und das meine ich eben mit der Zeitverschiebung, ist dann so ab spätestens 17, 18 Uhr unsere Zeit. Hier ist ja, kommen aus Deutschland, keine Nachrichten mehr. Dann ist quasi Ruhe. Und sodass ich den Abend dann eben für mich habe. Und das funktioniert irgendwie echt ganz gut. Sodass ich dann abends da, kann ich dann nochmal irgendwie auf dem Handy noch Videos schneiden oder Inspiration suchen.
Aber wie machst du das mit der WhatsApp-Community? Weil die sind ja immer da. Den kannst du ja jederzeit, die posten wahrscheinlich auch die ganze Zeit.
Genau, aber das ist im Prinzip so, dass du kannst ja WhatsApp-Gruppen kannst du ja muten und dann reingehen, halt bewusst reingehen, einmal kurz durch die Nachrichten scrollen, dass keiner den anderen irgendwie herbeleidigt.
Ja, ich meine bei 1000 Leuten.
Auf jeden Fall. Wobei die wirklich sehr, sehr wahnsinnig respektvoll sind und nett miteinander. Und das ist ja auch das Tolle an der Gruppe. Dann schreibt eine, hey, wo bekomme ich denn eigentlich Reisnudeln? Und dann antworten halt 5, ja, hier, da und da und da und da und da. Und es sind teilweise auch Themen, die weiß ich auch nicht genau. Ich weiß jetzt auch nicht, wo es die besten Reisnudeln gibt. Aber da können die sich gegenseitig helfen. Und wenn sie dann wirklich bewusst was von mir wollen, dann können sie auch mich, kannst ja mit @ Svenja direkt anschreiben. Und dann beantworte ich das, wenn ich das sehe. Und aber das klappt wirklich richtig gut einfach. Und das war auch wirklich die Idee, dieses Miteinander, dass nicht nur ich helfen kann, super, sondern auch die gegenseitig sich helfen.
Wenn du schaffst,
dass
sie miteinander sprechen, hast du
tatsächlich
eine Community, nicht nur eine Audience. Ja. Mhm. Aber wie oft produzierst du denn, wie oft publishst du neuen Content?
Also Instagram will natürlich gerne, dass du so viel wie möglich immer produzierst.
Ja. Genau, am besten Livestream.
Am liebsten immer, ja. Und ich poste ja quasi immer montags das, was ich gemealprep habe. Und dann versuche ich halt irgendwie noch die restliche Woche 2 Rezepte oder irgendwas anderes noch irgendwie anzubieten und zu machen. Das heißt, vielleicht so 2 bis 3 Posts die Woche. Was für Instagram, klar, viel, also mehr geht immer. Aber das ist irgendwie so okay machbar und es kommt ja auch zum Punkt, wo du sagst, ja okay, aber ich meine, wie viel Kichererbsen, Curries soll ich jetzt eigentlich noch kochen? Ja, also.
Und wie verdienst du Geld damit?
Ich verdiene Geld mit den E-Books, wobei das jetzt, dadurch, dass es jetzt eben das Buch als gebundene Version gibt, ist das natürlich jetzt dann ein bisschen weggefallen. Und natürlich habe ich auch bezahlte Kooperationen auf Instagram und das ist für mich dann auch Kooperationspartner und bin da aber auch sehr, sehr wählerisch, weil ich natürlich auch weiß, ich musste immer an diese Werbung denken, die es früher gab. Dafür stehe ich mit meinem Namen.
Hip.
Hip war's, gell? Genau, der Hip oder was, der dann das und sagt, so dafür stehe ich mit meinem Namen. Und es ist für mich in der Tat auch so ein bisschen so, dass ich natürlich Anfragen bekomme, wo ich denke so, oh nee, da stehe ich null dahinter. Es muss irgendwie A, zu mir passen, nachhaltig sein, zum Thema passen. Und dann sind es aber auch Partner, über die ich mich total freue, weil dann sind es eben irgendwelche Meal Prep Container, die ich selber super gerne benutze und dann freue ich mich umso mehr, weil mir schreiben am Tag zwischen 20 bis 100 Menschen, du sag mal, wo kaufst du denn das und das? Und dann freue ich mich natürlich, wenn ich Dinge empfehlen kann und das dafür auch mit meinem Namen stehen kann.
Svenja Ostwald.
Dafür stehe ich mit meinem Namen.
Die Menschen, die dir folgen und die bei dir einkaufen, die deine Kollaboration gut finden, die sind ja vor allem in den Dachländern, ne? Also Deutschland, Österreich, Schweiz.
Ja.
Wie machst du das denn, dass du von hier aus quasi das Business ist in Deutschland und du bist hier? Wie machst du das? Wer hilft dir dabei?
Keiner. Ich mach das.
Du machst das ganz alleine?
Ja, also natürlich, meine Mama kommt, die bringt dann eben ein paar Mandelmus mit oder ein paar Magnesiumtabletten, keine Ahnung. Also es ist einfach natürlich.
Das wurde mir nämlich auch aus dem Freundeskreis
die Logistik zugespielt.
Ich glaube, die Mama spielt auch eine wesentliche Rolle.
Die Mama, ja, genau. Die Mama ist mein Logistikpartner. Ich sage immer so, hey, da kommen wieder 3 Pakete an. Sie so, ja. Genau. Wobei ich mittlerweile natürlich auch irgendwie sie entlasten will und dann auch einfach die Kooperationspartner bitte, mir es direkt zu schicken.
Was ja inzwischen sau teuer ist. Also
ja, Pakete. Unterschiedlich, wobei teilweise sage ich dann auch so, okay, also sorry, aber es ist halt für meine Mutter irgendwie auch, also weißt du, dann geht sie zur Post.
Wie oft muss deine Mutter denn hier auftauchen? Genau, ja, als Logistikpartner.
Sie kommt gerne. Also das heißt, das ist natürlich, im Sommer bin ich mit einem vollen Koffer, also mit dem leeren hin, vollen zurück. Also das ist eine extreme logistische Herausforderung und bedarf viel Organisation. Und dann kriegt man das auch hin.
Wow.
Ja, also das ist auch wirklich dann, aber weil es eben dann auch Produkte sind, die ich dann einfach selber auch gerne verwende, Thema Mandelmus jetzt, dann, klar, dann nehme ich halt 5 Gläser mit und dann verwende ich die halt in den nächsten 4 Monaten sozusagen.
Okay. Ja. Das heißt, du planst gerne.
Ich bin zum Glück ist das eine Leidenschaft von mir, dass ich sehr, sehr vorausplane. Ich versuche auch wirklich, ich habe einen genauen Zeitplan, wann ich was machen muss oder erledigt haben muss. Und ich habe auch immer, wenn ich eine Kooperation habe, dann muss ich das eigentlich einen Tag vorher schon fertig haben, sonst werde ich wirklich nervös. Und das muss Thema Pünktlichkeit, ne? Man will ja irgendwie das alles machen. Und ja, Planung, echt Organisation und ja.
Mein Co-Host Olli hat auch gesagt, ich asking for a friend, Workaholic und ja. Essen. Was hast du da für Tipps? Also ja, für jemanden, ja, ne, du bist jetzt extrem diszipliniert, andere vielleicht eher weniger, ja, stopfen sich dann irgendwie links und rechts was rein, also asking for a friend hier. Ja. Was hast du da für ein, ich möchte es nicht Hack nennen, weil das ist, glaube ich, zu primitiv bei Essen, aber wie kann man denn damit besser umgehen, so den Tag über?
Also ich glaube, dass es in der Tat ein Thema Vorausplanen, Organisieren ist. Ich habe ja Modedesign studiert und in der Werkstatt hat meine Werkstattleiterin mir immer gesagt, wenn du es schon gut hinlegst und steckst, dann ist das Nähen das kleinste Problem. Und das ist ja wirklich so gut gebügelt, alles fertig, dann musst du einfach nur so drüber nähen.
Erinnert mich an Mise en Place von den französischen
ganz
Chefs.
Genau, also ganz
du legst
genau.
Und das gesamte ist ja irgendwie Gericht auch, vorher, alle Instrumente, alle Messer, alles
genau auf den Tisch. Und wenn ich jetzt an meine Tage bei Hugo Boss denke, dann hatte ich jeden Mittag irgendwie so gegen 15, 30 Hunger, bin dann zu dem kleinen Kiosk gelaufen, habe mir halt irgendwas da gekauft. Aus heutiger Sicht weiß ich nicht, warum ich mir nicht einfach mal 3 Packungen Cashew-Nüsse schon mal in meine Schublade getan habe. Weil natürlich kriegt man immer zur gleichen Zeit Hunger. Was für eine Überraschung. Das sage ich zu meinem Mann auch immer so. Ja, was für eine Überraschung, du hast um 16 Uhr Hunger. Ich meine, natürlich.
Ich fühle mich sehr ertappt.
Ja.
Hä? Komisch.
Ganz genau. So völlig aus dem Nichts kommt.
Hunger? Wie so ein Goldfisch.
Ja, aber die deutsche Werbung, jetzt muss ich an dieses kleine Männchen denken. Du erinnerst dich, wenn der kleine Hunger kommt.
Oh ja, was war das nochmal?
Müller Milchreis?
Ah, natürlich.
Ja.
Ja.
Aber so ist es halt auch. Und deswegen ist es für deinen...
Morgens halb 10 in Deutschland.
Morgens halb 10 in Deutschland. Ja, wieder. Aber wie gut, oder?
Ja.
Deswegen kannst du deinem Freund Bescheid sagen, vorausplanen. Also echt eine Snackbox einpacken mit mega spießig, ein paar Karotten, ein paar Cashewnüsse, meinetwegen auch noch irgendein gesünderer Schokoriegel. Das ist doch schon mal die halbe Miete. Ich meine, man soll ja jeden Tag 5 bis 7 Portionen Obst und Gemüse essen. Und wenn du dann mit dem kleinen Hunger um 15, 30 irgendwie schon mal eine Karotte zu dir genommen hast und noch irgendeinen Müsliriegel, dann hast du A, Gemüse gegessen und B, nicht nur totalen Mist gegessen und warst organisiert. Also deswegen, ich glaube, das A und O bei gesunder Ernährung ist so wirklich vorausschauend planen und organisieren.
Und wenn man das nicht kann?
Dann würde ich es mit kleinen Schritten versuchen. Dann es ist ja am Ende auch so, wenn ich jetzt an meinen Arbeitsalltag zurückdenke, bin ich jeden Mittag zu diesem Kiosk und habe bestimmt für 5 bis 10 Euro immer irgendwas da gekauft. Das sind ja auch wirklich Apothekerpreise. Da kann man ja auch sparen. Wenn ich mir damals schon wirklich 3 Packungen Nüsse hingestellt hätte, dann hätte ich A, Zeit gespart, Geld gespart und mich gesünder ernährt.
Ich bin ein großer Fan der New Yorker Restaurant Takeout-Szene, weil auch in der Stadt es ja so ist, dass die Supermärkte so hohe Pacht bezahlen, dass die Sachen, die du dort kaufst, um zu kochen, mehr kosten, als wenn du zum Beispiel in Chinatown das Essen fertig kaufst, zum Teil.
Ja.
Und bei uns ist es halt oft abends so, dass ich denke, oh, heute habe ich Lust auf
Indisch.
Ramen oder Indisch. Boom, 15 Minuten später.
New York halt, ja. Ich meine, das war natürlich
Wahnsinns Essen vor. Ist das, macht ihr das auch oder weil das ist was von dem, also da habe ich mich jetzt so dran gewöhnt. Fiel mir schwer, da Abschied von zu nehmen. Ja. Macht ihr das auch oder bist du, sagst du, ich bin hier, wir haben eine Hammerküche. Bei uns gibt's Abendessen vom Herd.
Witzig, als wir hierher gezogen sind, hat ein Freund von uns gesagt, ja, wenn ihr eine Wohnung anschaut, ist das echt egal, braucht keine Küche, alle bestellen. Und habe ich damals schon gesagt, so, ach nee, weil irgendwie nur bestellen. Und ich finde, da kommt's dann wieder an den Punkt, wo wir vorhin schon waren, dieses Feel-Good-Gefühl beim Essen. Bei einem gekauften Essen, sei es eben zubereitet, Restaurant, wer auch immer, Ja, super lecker. Machen wir natürlich auch mal. Es gibt auch bei uns irgendwie sonntags meistens bestellen wir irgendwas, weil ich dann auch keinen Bock mehr habe zu kochen. Aber dennoch ist es ja immer so, du weißt nicht, was da drin ist, Geschmacksverstärker etc. Irgendwie ist es dann auch so, dass man sich nach dem Essen nicht so gut fühlt. Irgendwie voll gefressen. Und dann mache ich es eigentlich lieber nicht, weil im Prinzip es sind alle Essensentscheidungen, die ich treffe, darauf ausgelegt, dass es mir auch nach dem Essen genauso gut geht wie davor und ich nicht irgendwie mit einem geblähten Bauchschmerzen auf der Couch liege und denke so, uff, jetzt bin ich aber voll. Insofern, ja, wir bestellen auch, aber definitiv nicht jeden Abend. Ist natürlich auch eine finanzielle Sache. Ich meine, es kostet natürlich die ganze Delivery Fees. Ja.
Es gibt ja kein englisches Wort für satt. Das ist auch immer was
faszinierend, oder?
Faszinierend ist, ja. die Sprache, die hier gepflegt wird im Zug auf Essen, ist ziemlich roh. Ist so, still working on it im Restaurant, weil die wollen den Tisch schnell wieder neu umsetzen. Ich sage immer, still enjoying it. Yeah. Und ich will nicht arbeiten mit meinem Kiefer an dem Essen. Und danach heißt es so, I'm full.
Ja.
Das ist eigentlich eher kein schöner Umgang mit dem Essen. Du sagst eigentlich nach dem Abendessen, auch wenn man sehr müde ist, auch wenn es ein langer Tag war, auch wenn man vielleicht ein bisschen später ist, wie sollte man sich eigentlich fühlen?
Naja, im Prinzip nicht schwer und voll. Mein Onkel hat immer einen Spruch gesagt an Weihnachten, immer gesagt, satt bin ich schon, aber schlecht ist mir noch nicht. Und ich glaube, das ist wirklich eine Tendenz, die hat man eher, sich voll zu fressen. Und da kommen wieder die Japaner aus der Blue Zone ins Spiel, die machen nämlich, das nennen sich irgendwie Hara Hachibu oder sowas. Die essen nämlich nur, bis sie 80% voll sind. Also die machen dann quasi bewusst Stopp.
Aber das weiß ich doch gar nicht, bis das Essen, oder? Also ich
esse. Aber jetzt beobachte mal deine Kinder. Finde ich mich faszinierend, weil die Kinder, die essen und irgendwann legen sie die Gabel hin und sind fertig. Und dann sagst du, echt, bist du satt? Hast ja nicht viel gegessen? Naja, bin satt. Und dann noch einmal kurz die Frage so, check, ja, willst du nicht noch was essen? Bin satt. Und irgendwann zwischen Kindheit und Erwachsensein verlieren wir das doch. Weil wir essen entweder bis der Teller leer ist oder bis wir satt / schlecht sind. Aber dieses Gefühl, was Kinder eigentlich noch haben, dieses Gabel weglegen, ich bin fertig. Und die sind mit Sicherheit nie so voll wie wir, wenn wir noch schnell das letzte bisschen gegessen haben, weil es eigentlich lecker ist, wir es nicht verschwenden wollen, aber dementsprechend dann eher voll sind.
Interessant. Ich denke natürlich auch gerade an soziale Essen. Du gehst hier ins Restaurant, es gibt vielleicht mehrere Gänge. Dann gibt es noch, vielleicht doch noch einen Nachtisch, doch noch einen Schnaps. Das ist ja in Europa auch in vielen Orten. Machst du da noch mit?
Wir machen witzigerweise, wir gehen ja wirklich jeden Freitag, wir haben das in der Pandemie angefangen und haben das, der Amerikaner würde sagen Date Night und wir nennen das immer Stammtisch, weil wir jeden Freitag eigentlich mit Freunden essen gehen.
Ohne die Kinder.
Und wir machen das in der Tat dann immer so, die Amis nennen es ja so Family Style, dass wir, wenn wir zu fünft essen gehen, also dass wir irgendwie 2-3 Vorspeisen bestellen und 2 Hauptgerichte und dann alles irgendwie so teilen. Und es funktioniert eigentlich ganz gut.
Noch zum Schluss, dein Lieblingsrestaurant in New York oder an vielleicht 2-3, wo du sagst, auf jeden Fall hingehen.
Wie du gesagt hast, wir leben ja hier wirklich in der absoluten Luxus-Restaurant-Szene. Es gibt ja hier nichts, was es nicht gibt. Es gibt ein Restaurant, das heißt ABCV. Das ist eines meiner Lieblingsrestaurants. Das ist vegetarisch, fast, also auch vegan, nicht ganz, nicht alle. Das finde ich sehr, sehr köstlich. Einfach so die Art und Weise, wie Pflanzen neu interpretiert werden sozusagen. Ich liebe auch asiatisches Essen. Thai, Indochine ist irgendwie so ein Klassiker. Tiger mag ich auch sehr gerne. Und für einen guten Cocktail gehen wir gerne auch mal ins Dante.
Und hast du eine Snack-Empfehlung auch? Also jetzt gerade, ich denke an unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht zu Besuch kommen.
Ja, Frage
die
kommt sehr häufig.
Durch die Stadt laufen und sagen, ich brauche jetzt was.
Ja, ich empfehle dann immer so, geht zu Whole Foods. Da gibt's immerhin auch mal geschnittenes Obst, was man gerade, wenn man zu Besuch ist, geschnittene Melone so mitnehmen kann. Irgendwie okay, eine gesunde Snack sozusagen. Also das wäre für mich immer die erste Alternative, da bei Whole Foods.
Aber da weiß ich ja auch schon,
natürlich, geschnittenes Obst ist so borderline.
Das geschnittene Obst in New York ist ja wie der Kaffeebecher. Das gibt es wirklich überall.
Gibt's überall,
aber man weiß nie so genau,
wo es herkommt. Aber man muss dazu sagen, natürlich, wenn man da lebt, und dann schneide ich mein Obst natürlich auch lieber selber, aber das gekaufte Obst, wenn man als Besucher in der Stadt ist, ist eine super Alternative. Und auch wenn es vielleicht einen Tag schon vorher geschnitten wurde, wobei wahrscheinlich in New York geht es ja irgendwie alles, fliegt ja über die Theke. Aber dennoch hat es wahrscheinlich immer noch mehr Vitamine und Nährstoffe als einfach nur eine Scheibe Brot kaufen oder essen.
Hast du eigentlich einen Tipp für ein deutsch-amerikanisches Essen? Machst du sowas manchmal? Also wo du sagst, da bringe ich eigentlich das Beste aus beiden zusammen?
Ich bin eigentlich witzigerweise immer sehr asiatisch inspiriert. Ich liebe einfach so Sachen wie Reisessig, Sesamöl und sowas. Amerikanisch, deutsch, fällt mir gar nichts ein.
Weil die Deutschen in New York sind ja essensmäßig gar nicht repräsentiert. Also es gibt hier den zum Schneider
Biergarten. Nicht so richtig, nee. Es gab ja den Edie and the Wolf, aber der hat zugemacht.
Aber Edie and the Wolf und diejenigen, die hier deutsches Essen in Anführungszeichen anbieten, sind eigentlich eher Österreicher. Also zum Beispiel Katja aus der Lower East Side.
Ja, okay, du hast recht.
Das ist alles österreichisch. Ja. Und ich habe eine böhmische Großmutter. Ich bin total happy. Ja. Ich bin damit aufgewachsen. Ja. Ich weiß, wie amazing dieses Essen ist. Aber es ist eigentlich nicht wirklich German. Deswegen, ich suche da immer danach.
Das stimmt, Königsberger Klopse.
Ja, oder auch jetzt das Schwäbische findet man hier jetzt. Also,
aber witzigerweise.
Kann man hier Spätzle essen gehen? Schwierig.
Nee, schwierig. Ich weiß aber nicht, wie es mit deinen Kindern ist, aber ich habe auch bei unseren Kindern schon das Gefühl, dass sie, auch wenn wir natürlich deutsche Kultur hier zu Hause leben, ist es dennoch, das Essen ist mit Sicherheit wahrscheinlich eher international, amerikanisch, deutsch angehaucht sozusagen. Also es ist, glaube ich, definitiv irgendein Mischlingsessen am Tisch.
Gibt es einen Foodtrend der dir gerade sehr viel Spaß macht? Also es gibt ja in New York eigentlich immer irgendwelche Foodtrends. Die einen beruhen eher so auf Marketing, bei den anderen gibt es neue Erfindungen wie den Cronut.
Die
riesengroße Eiskugel.
Ich lache mich immer tot, wenn ich irgendwelche Instagram, TikTok-Videos sehe, die viral gehen von irgendwelchen Pistazien-Croissants oder ich glaube, das eine heißt sogar New York-Croissant oder wie auch immer, kostet irgendwie $10, hat wahrscheinlich 5000 Kalorien und Creme innen drin, whatever. Weil ich dann mir denke, so, oh krass, habe ich selber noch nie gesehen. Ja, ich sehe es selber auf TikTok und man kriegt das dann selber vor Ort eigentlich gar nicht so mit. Wir sind vor kurzem vorbeigefahren, da war eine Riesenschlange und dann dachte ich, was ist das denn? War das dieser Crumble-Cookie oder so?
Oh, die Krias.
Ich habe es witzigerweise auch noch nie probiert. Aber
Besucher, die wir hier hatten, waren auch, also wann können wir zu Crumble-Cookie?
Und die stellen sich dann teilweise, eine Freundin, die hat auch gesagt, die haben sich, glaube ich, über eine Stunde angestellt. Also, das
ist, glaube ich, von Mormonen erfunden.
Ich habe keine Ahnung, aber die Foodtrends, die sehe ich dann selber auf TikTok und Instagram.
Und denkst dir
ich möchte das nicht. Da war ich lieber oldschool, traditionell Pfannkuchen.
Kannst du sagen, wo du bisher am besten gegessen hast hier in der Stadt?
Wirklich, schwierig. Sagst, ich finde, es gibt wirklich einfach verdammt viel gutes Essen. Und jetzt hatten wir es gerade eben Ramen. Fällt mir total schwer zu sagen, so das ist jetzt verdammt gut. Wir haben einmal uns gegönnt, in das 11 Madison zu gehen. Das ist ja diese Zwei-Sterne-Küche, glaube ich, vegan. Und
oft eines der teuersten Restaurants.
Brutal teuer. Wir haben auch nicht das Seated-Menü gemacht, sondern das Bar-Menü, was quasi dann nur die Hälfte gekostet hat und auch nur 5 Gänge waren. Das war super faszinierend, aber alleine 5 Gänge sind einfach schon krass viel. Und du denkst, wir hatten die zweite Schicht, die war von 21 bis 23:30 und irgendwann war es dann so, dass du echt denkst, ehrlich gesagt, ich möchte jetzt nicht noch einen Gang und ich möchte jetzt nach Hause gehen, das reicht. Aber das war natürlich, das ist halt natürlich so Fine-Dining-Erfahrung, wo du denkst, okay, wow, krass.
Hast du einen Lieblings-Instagram-Food-Account für New York? Also ich denke zum Beispiel gerade an, ich glaube, es heißt New York Food Baby. Das ist so ein Typ, der mit seinem Kleinkind angefangen hat, alle Restaurants hier abzuklappern, die ihn dann auch irgendwann eingeladen haben. Und er hat immer sehr, sehr lustige Videos oder Fotos, wo du dieses Baby siehst mit einer riesigen Pizza. Oder
der ist jetzt wahrscheinlich auch älter schon geworden, das Baby, oder?
Älter und wahrscheinlich auch ein bisschen schwerer, aber die Idee, die Idee fand ist ich großartig.
Es gibt eine Seite, die heißt Infatuation und der, ich glaube, es ist ein der mit, der testet Restaurants und da findet man auch immer neue Inspirationen, weil ich meine, hier macht gefühlt jede Woche irgendwie 5 neue Restaurants auf oder mehr. Und das ist irgendwie so ganz faszinierend, weil diesem Rating kann man mal ganz gut vertrauen. Der sagt dann immer so, ich glaube, 5 ist das Maximum und wenn es dann irgendwie eine 4,8 ist, dann weißt du, okay, geniales Essen. Dem folge ich natürlich sehr, sehr gerne. Aber ansonsten Real Life halt, ne?
Will ich zum Schluss noch fragen, was du als nächstes machst, aber eine Sache beschäftigt mich noch, die ich dich noch kurz fragen muss. Hast du das Gefühl, unsere Generation, wir sind ja ungefähr die gleiche Generation, haben eigentlich einen falschen Umgang, eigentlich ein Missverständnis, wenn es ums Essen geht? Also gibt es was, wo du sagst, da ist wirklich ein riesiger Disconnect, wenn es um unsere Generation geht, die jetzt Kinder bekommt, die irgendwie...
Ich weiß nicht, ob man jetzt Disconnect, also es gibt natürlich Dinge, die fallen einem dann auf oder es gibt natürlich immer Generationen, die irgendwelche Fehler gemacht haben. Ich denke dann zum Beispiel an emotionales Essen. Das höre ich einfach mal wahnsinnig häufig, dass Frauen sagen, so Stressesser sind oder wenn du traurig bist, isst du einen Schokoriegel. Und das ist ja irgendwie immer was in der Kindheit früh anfängt und was ich auch auf dem Spielplatz wahnsinnig häufig beobachtet habe. Ein Kind fällt und die Nanny, ja komm, gib einen Lollipop zum Beispiel. Ja. Und das ist natürlich...
Snack,
genau.
Let's have a snack.
Ja.
Und das ist immer Süßigkeit.
Und das ist halt natürlich so krass verankert. Oh, ich weine, ich krieg was zu essen. Mm. Super, Liebeskummer, Eiscreme.
Ich habe in der Pandemie auch so viel Schokolade gegessen.
Genau, okay, das ist Pandemie, Kalorien zählen auch nicht. Aber dennoch glaube ich, dass dieses emotionale Essen einfach ein Thema ist, was bei mir im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Tisch landet mit vielen Frauen. Und definitiv was ist, wo ich mich selber immer ganz, ganz bewusst dagegen sträube. Also dieses, nee, du kriegst jetzt nicht einen Lolli, weil du jetzt geweint hast, sozusagen. So, also ich glaube, wäre das Erste, was mir einfällt zum Thema Disconnect. Generell glaube ich, dass wir nochmal eine andere, so ein anderes Bewusstsein haben, eben Thema Kinder legen die Gabel weg und sind fertig mit Essen. Und natürlich gibt es dann Familien, wenn wir zu Besuch sind in Deutschland, sage ich, aber die muss doch aufessen. Sage ich, nein, meine
das
Kinder...
Das wird das Wetter schlecht.
Genau, meine Kinder müssen ihren Teller nicht aufessen, weil die kennen ihren Körper. Was weiß denn ich, wie viel Hunger sie hatte? Ja, also dieses My Body, My Choice, großes Thema diese Woche. Wenn die satt sind, sind die satt. Also deswegen, das sind eher so Dinge, die ich von früher sozusagen sehe, dieses, nee, die müssen den Teller nicht aufessen. Wenn die satt sind, sind die satt, egal wie viel noch drauf ist.
Ja, finde ich super. Viel von dir gelernt heute. Also auch viel gelernt für meinen eigenen Alltag, mal drüber nachzudenken.
Freut mich.
Du wirst wahrscheinlich hungrig sein. Plane.
In einer Stunde.
Und nein, du musst nicht aufessen. Und nein, being I'm so full ist nicht immer die most aspirational Zustand.
Ja.
Es ist super cool, einfach von dir zu lernen und natürlich auch dir zu folgen dabei bei deiner eigenen Reise mit deinen Kids. Was gibt es denn, worauf du dich vielleicht schon freust in den nächsten Wochen oder Monaten, wo wir ein bisschen Ausschau halten können auf deinen Kanälen?
Ja, ich bringe mein zweites Buch raus im Dezember.
Respekt.
Respekt, ja.
Auf Deutsch.
Auf Deutsch ist es leider wieder nur auf Deutsch.
Ja, was heißt da wieder nur?
Nein, aber natürlich alle, die hier leben, sind immer so ein bisschen traurig und gucken dann immer mit großen Augen und sagen, wieso ist denn jetzt das zweite Buch auf Deutsch und das erste ist noch nicht mal auf Englisch? Genau, das zweite Buch erscheint im Dezember pünktlich für Weihnachten am 20.12. Thema Meal Prep, saisonal, 100 Gerichte für jede Saison. Ist was dabei. Und
100 Gerichte für
100 Rezepte, sorry. 100
Rezepte für jede Saison.
Nee, 100 insgesamt. Das kannst du rechnen durch 4, also 25 pro Saison.
Das ist immer noch eine Menge. Okay.
Ja, genau. Aber eben Frühstück, Mittagessen, Abendessen.
Okay.
Das ist sehr spannend. Und ich habe diese Woche eine Zahnpasta gelauncht. An dem Projekt habe ich mit einer Freundin gearbeitet für 2 Jahre. Und die haben wir jetzt diese Woche auf den Markt gebracht. Also das ist auch ein sehr, sehr spannendes Projekt.
Eine Zahnpasta
gelauncht.
Ja,
verrückt,
oder? Das kann auch nicht jeder von sich
machen. Nee,
wie heißt sie
denn?
Total
crazy. Die heißt Clean, C-L-E-E-N. Okay. Und war in der Tat nicht meine Idee, sondern die Idee meiner Freundin Melanie, die vor 3 Jahren gesagt hat, so, hey, ich habe die Idee, die ist Zahnärztin und hat auch hier gelebt und hat gesagt, ich will eine Zahnpasta auf den Markt bringen, die non-toxic ist, natürliche Inhaltsstoffe.
Was ist denn da drin eigentlich?
Das ist nämlich genau der Punkt, weil wann hast du dir mal Gedanken über deine Zahnpasta gemacht?
Vielleicht.
Ja.
Und sonst?
Kokosöl.
Okay,
ja.
Kokosöl.
Und dann hatte sie die Idee und habe ich gesagt, finde ich super, mach das. Und ein halbes Jahr später sagte sie, ja, also ich habe angefangen, aber willst du mitmachen? Ich brauche irgendwie so einen Partner, so jemand, der mich so accountable, dass wir uns gegenseitig pushen.
Accountability Buddy.
Ganz genau. Und habe ich gesagt, okay, alles klar, weil ich bin jetzt nicht auf der Suche nach einem Projekt, aber ich glaube an die Idee und finde es echt sehr, sehr gut. Und ist ja eine Fortführung von dem, was wir essen. Beauty-Produkte, die sollten ja eben auch im besten Fall clean sein. Und so haben wir dann echt 2,5 Jahre entwickelt. Sie hat diese Zahnpasta, die Inhaltsstoffe, alles komplett selber erforscht und die Rezeptur zusammengestellt. Ziemlich crazy. Und jetzt haben wir sie gerade diese Woche auf den Markt gebracht.
Und sag noch mal, was ist da noch drin?
Also jetzt die genauen Inhaltsstoffe. Es ist eine viel kürzere Liste und es gibt einfach Inhaltsstoffe, die in Zahnpasten drin sind, auch genau wie bei unserem Essen auch. Farbstoffe, Konservierungsstoffe, das haben wir alles
diese ganzen Streifen und so, das ist
ganz
wahrscheinlich
genau,
nicht so cool.
Genau, rot, weiß, grün. Generell sollte keine Zahnpasta blau sein. Generell, wenn sie zu viel schäumt, ist eigentlich auch ein schlechtes Zeichen. Also insofern haben wir wirklich eine kurze Zutatenliste. Es sind, ich würde jetzt lügen, es sind glaube ich 8 Inhaltsstoffe und alles natürliche Inhaltsstoffen.
Hey, von den guten Brezen bis zur guten Zahnpasta, was du heute alles in diesem Podcast mitgebracht hast. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank, Svenja.
Danke dir.
Wir geben am Schluss immer noch einmal das Mikrofon ab. Gibt es noch irgendwas, was dir einfällt, was du noch loswerden möchtest? Ein Mantra, was dich begleitet?
Ein Mantra? Nee.
Ein Satz, der dir noch über die Lippen kommt. Irgendwas, über das wir überhaupt nicht gesprochen haben.
Gar nicht. Wir haben zu Beginn gesagt, was wir... Good vibes only, das ist immer so ein bisschen cheesy, aber es ist einfach so, manchmal kriegt man auf Instagram auch ein bisschen blöde Kommentare, das gehört wahrscheinlich dazu, und ich denke mir dann immer so, ich sage immer zu meinen Kindern, if you don't have anything nice to say, don't say it, würde vielen, glaube ich, auch helfen, insofern.
Wie sehr würde das in der Politik helfen?
Wie sehr würde das vielen Menschen helfen, genau, insofern, spread love.
Good vibes only, dafür stehe ich mit meinem Namen.
Ganz genau, ja.
Svenja Ostwald, vielen, vielen Dank, dass du im Podcast
danke
warst.
Danke dir. Ja.
Und ich werde in Zukunft mir ganz anders die Zähne putzen und Brezen essen. Alles, wegen dir. Ja. Vielen, vielen Dank.
Freut mich. Vielen Dank.